Guten Abend, ganz herzlich willkommen. Ganz unüblich zuerst ein Hinweis, und zwar bevor nachher vielleicht noch irgendwas durchrutscht. Und zwar, wir haben eine Terminverschiebung bei den folgenden Auditorien. Und wir haben leider falsche Zettel aufgelegt mit dem falschen Datum, also der sich jetzt den Zettel genommen hat mit dem Professor Knoch, bitte den Zettel unbedingt vernichten. Da steht nämlich das falsche Datum drauf. Also es ist, Professor Knoch wird anstelle von Professor Angenen, der leider abgesagt hat, seinen Vortrag am 22.11. halten. Also Professor Angenen wollte eigentlich am 8. kommen, die hatten getauscht und er hat jetzt leider abgesagt. Aber wir haben jetzt noch den Zettel vom 8.11. mit der Ankündigung von Herrn Professor Knoch. Der ist dann, wie gesagt, am 22. 14 Tage später. Ich wäre Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie es weitersagen würden, wenn Sie also andere Auditoriumbesucher kennen, bitte das unbedingt weitertragen, damit da möglichst wenig Enttäuschung entsteht. Gut. Nein, also für Herrn Professor Angenen kann man schwer Ersatz finden. Das hat man eben an der Reaktion gemerkt. Es ist zudem noch ein sehr schwieriges Thema und da auf die Kürze jemanden finden, der sich da wirklich reinarbeitet, das haben wir uns dann nicht zugetraut. Wir haben dann gesagt, lassen wir es ausfallen. Gut, aber jetzt darf ich Herrn Professor Dr. Peter Hoffmann aus Augsburg begrüßen. Er wird heute zu dem Thema sprechen, worauf warten wir eigentlich? Der ultimative Blick auf alle Dinge ist nur möglich von ihrem Ziel her. In der Liturgie haben wir ein bisschen den umgekehrten Blick. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Das ist ja unsere Perspektive, da schauen wir darauf hin. Und heute Abend wollen wir mal sozusagen den umgekehrten Blick versuchen. Ich will jetzt den Vortrag nicht vorwegnehmen, aber zumindest ist das meine Assoziation dabei. Und einmal quasi umgekehrt von dort her auf unsere Existenz im Hier und Jetzt schauen. Ich hoffe, das geht nicht sozusagen an der Sache vorbei. Wie gesagt, das ist meine Assoziation. Peter Hoffmann wurde 1958 in Hildesheim geboren. Er ist auch Priester der Diözese Hildesheim. Er ist Fundamentaltheologe. Er beschäftigt sich dort hauptsächlich mit biblischen und liturgischen Fragen der Fundamentaltheologie. Also die Fundamentaltheologie versucht, die grundsätzlichen Fragen der Theologie in Verbindung mit den weltlichen Wissenschaften zu sehen, mit der Philosophie, mit den anderen Themenbereichen, die auf einer ganz grundsätzlichen Ebene einmal gegeneinander zu halten. Herr Professor Hoffmann hat seine Dissertation bei Jörg Splett geschrieben, 1987, über das Thema Glaubensbegründung. Also das klingt auch schon sehr fundamentaltheologisch. Er habilitierte sich 2001 mit einer Arbeit über Goethes Theologie bei Jürgen Werbig an der Universität Münster, lehrte dort zunächst als Privatdozent, dann von 2005 bis 2010 war er dann Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Universität Koblenz. Das war auch die Zeit, wo wir ihn gewonnen haben für das Auditorium. Da konnte man noch nicht ahnen, dass er dann wirklich ganz aus dem Süden her anreisen musste. Also Koblenz wäre praktisch um die Ecke. Dann darf ich auch das Mikrofon direkt an Herrn Professor übergeben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Der Titel ist ja ein bisschen umständlich formuliert. Theologen haben das manchmal so an sich. Und im Hinterkopf bleibt mir immer noch die Mahnung unseres Heiligen Vaters, zur ursprünglichen Schlichtheit der Glaubensaussagen immer wieder zurückzufinden oder noch besser immer auch von ihnen auszugehen. Ich hoffe, wenn es gut geht, werden Sie auch merken, hinter all diesen manchmal über Jahrhunderte gewachsenen und mit vielen Bedeutungen aufgeladenen Vokabeln stehen sehr, sehr schlichte, grundsätzliche Einsichten. Und es ist viel gewonnen, wenn man sich nicht von diesen großen Wortprägungen abschrecken lässt, sondern diese schlichten Einsichten einfach auf sich zukommen lässt. Damit ist im Grunde auch schon jemand genannt, der hier eigentlich geistig, spirituell auch mit im Raum steht. Es ist Papst Benedikt. Den Untertitel, der ohnehin schon etwas lang ist, also der Blick auf die Dinge vom Ziel her, der müsste eigentlich ergänzt werden, ein wenig auch aus der Sicht eines Josef Ratzinger, eines Benedikt XVI. Sie werden merken, ganz viele Ideen gehen auf ihn zurück. Ich nenne das auch ausdrücklich beim Namen, denn Eschatologie ist bei ihm einer der Schwerpunktbereiche gewesen. Er ist ja eigentlich von seiner Herkunft her Fundamentaltheologe, aber das einzige Buch, das er als systematisches theologisches Buch verfasst hat, ist tatsächlich seine Eschatologie aus dem Jahr 1977. Das einzige. Er hat noch viele andere abgeschlossene Werke verfasst, viele von denen schlummern noch in seinen Manuskriptschränken in Rom. Wir werden noch einiges davon, meine ich, zu sehen bekommen. Eschatologie ist ein großartiges Wort. Es ist das Sprechen von den letzten Dingen und das ist nicht unbedingt so zu verstehen, als ob das eine zeitliche Abfolge wäre, als wenn so am Ende eines langen Laufs die Zielmarke kommt. Davor weiß man es noch nicht so genau, weil man es nicht erreicht hat. Es geht schon um wesentlich mehr. Das Letzte ist das Ultimative, das Äußerste. Aber das ist dann immer auch das Erste. Das ist alles, was den Kern der Geschichte und des eigenen Lebens ausmacht. Ich möchte anfangen mit einem Begriff, den Papst Benedikt in seiner letzten Rede in Freiburg auf seinem Deutschlandbesuch uns als Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben hat. Es ist der Begriff der Entweltlichung. Was Verweltlichung ist, das kennen wir, das sehen wir in vielen Bereichen. Was Entweltlichung ist, das ist schon wesentlich schwerer zu verstehen und kaum war die Rede zu Ende, ging ja auch schon der Streit um die Deutung dieses Begriffs los. Und das Spannende war für mich, die meisten dachten sofort an die Kirchensteuer. Das ist natürlich sicherlich ein Aspekt dabei, aber Entweltlichung heißt nicht unbedingt auf die Kirchensteuer zu verzichten. Es heißt auch nicht unbedingt alles so zu lassen, wie es ist, aber die Frage ist eine grundsätzliche Frage. Vielleicht kann man die Grundsätzlichkeit noch ein bisschen weiter verfolgen. Vor einer Woche gab es ein Gespräch unserer Augsburger Fakultät mit dem Augsburger Bischof Konrad Staser. Er griff auch dieses Wort Entweltlichung auf und sagte, wir müssten doch eigentlich von Verhimmelung sprechen. Das wäre das Gegenwort dazu. Aber das klingt dann so ein bisschen, als wenn wir etwas vorwegnehmen, was wir nicht haben. Das klingt nach weit wegschieben. Irgendwo in der Mitte zwischen Entweltlichung, Verhimmelung müsste das zu finden sein, worum es hier geht, worauf wir eigentlich warten. Denn ein bisschen warten tun wir alle. Die einen, dass die Zeit vorbeigeht, die anderen, dass es besser wird, die anderen, weil sie befürchten, dass es schlechter wird. Aber im Wartestand sind wir alle irgendwie. Wovon handelt also die Lehre von den letzten Dingen, wie man das traditionell sagte? Eigentlich ganz schlicht, am Ende steht der, der am Anfang steht. Es ist ein und derselbe, das Alpha ist das Omega, es ist Jesus Christus selbst. Und in ihm ist dieses Ende auch schon vorweggenommen und erreicht. Sie haben das eben gesagt, das himmlische Hochzeitsmahl, auf das wir zugehen, aber das ist ja nicht das Einzige. Wir gehen auf dieses himmlische Hochzeitsmahl zu, indem wir es auch jeden Tag schon feiern. Wir nehmen es vorweg, nicht weil wir wie ungeduldige Kinder nicht warten können, bis Weihnachten ist, sondern weil wir das schon im Vorgeschmack anvertraut bekommen haben. Wir sind schon Teilnehmer, wir sind nicht nur auf dem Weg. Das Ziel ist schon da, bevor wir uns auf den Weg machen. Anfang und Ende fallen in eins, aber letztlich nur für einen, für den, der selbst Anfang und Ende ist, für Gott selber. Seinen Blick haben wir nicht, den teilen wir nicht, noch nicht. Und bis dahin müssen wir also das, was dazwischen ist, und das Wort zwischen wird uns noch ein bisschen beschäftigen, genauer anschauen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein langes Telefongespräch mit einer guten Freundin, die einen schweren Verlust seit Jahren mit sich herumschleppt und dann auch sagte, da steht man da am Grab, was soll man dann einem Kind sagen, das da zwar die Gießkanne eifrig bedient, aber eigentlich noch nicht verstehen kann, um was es da geht. Man sagt dann, da ist jemand im Himmel. Mir ist dann so herausgerutscht, wir sagen das meistens dann, wenn wir meinen, da ist jemand unter der Erde. Das heißt, wir gebrauchen beide Begriffe ziemlich parallel und manchmal auch so entleert, als ob es mit dem Himmel nichts mehr wäre. Das ist dann so ein Euphemismus, also ein schönes Verlegenheitswort für etwas, was wir nun wirklich nicht wissen. Das alleine reicht ja nicht. Wenn wir uns vielleicht an alten Katechismusunterricht erinnern oder wenn wir traditionelle Gebetstexte in den Ohren haben, dann wissen wir, so einfach, so schnell geht das nicht, sondern davor ist eben noch das, was man ganz klassisch den Zwischenzustand nennt. Das, was wir Fegefeuer nennen oder Reinigungsort. Jetzt merken Sie, wir kommen auf das Gelände von Begriffen, die mit Traditionen gesättigt sind, aber die wir manchmal nicht ohne weiteres mehr aussprechen mögen, die für viele sogar mehr oder weniger verpönt sind, als sei das etwas, was man so nicht sagen darf. Sagen Sie Angehörigen, da ist jemand nicht einfach tot, da ist jemand im Fegefeuer. Da werden die sagen, um Gottes Willen, das können die uns doch nicht verkaufen. Aber das ist doch tröstlich. Das heißt, wer im Fegefeuer ist, der hat das Große noch vor sich. Können wir diese Worte wiedergewinnen? Und das ist genauso auch eine Frage nach dem Wort Seele. Gibt es das oder ist der Mensch, der tot ist, einfach nur tot? Dann wäre im Himmel dasselbe wie unter der Erde. Und dann wären unsere großen Worte, das Credo, eigentlich nur noch Verlegenheitsworte. Wir hätten sie selber entkernt. Und das kann eigentlich nicht sein. Und wenn Sie auf die Sprache der Liturgie achten, dann merken Sie, wir beten fast in allen Fürbitten, in allen Messen auch für die Verstorbenen. Wenn Sie im Himmel sind, haben Sie das nicht nötig. Das könnten wir uns schenken. Das wäre im Grunde letztlich eine Fürbitte für uns selber, in der wir darum bitten, dass wir mit dem Verlust und der Trennung zurechtkommen. Aber wir bitten für die Verstorbenen. Wenn das einen Sinn haben soll, dann steht für die Verstorbenen etwas aus. Sie sind noch nicht so weit, wie sie sein sollen und wie wir es ihnen wünschen. Die Sprache der Liturgie sagt das. Wenn wir einen Allerseelentag haben, wenn wir ein Requiem feiern, dann sprechen wir dort überall Erwartungen aus, die auf den Himmel zielen, aber die nicht sagen, jemand, der tot ist, ist einfach im Himmel. Es geht um sehr viel mehr. Aber zurück zu der Frage, was eigentlich das Erste und das Letzte ist. Es ist ja schon angedeutet worden, es ist Jesus Christus selber. In ihm ist alles geschaffen, auf ihn hin ist alles geschaffen und dazwischen spannt sich unsere Zeit der Existenz und die Geschichte aus. Und so müsste man sagen, dass die Herrschaft Gottes, also seine Besitzergreifung dieser Welt, die er wieder reinigt, die er wieder zu seiner guten Schöpfung macht, zu seiner erlösten Schöpfung, dass diese Besitzergreifung zwei Pole hat. Auch das können wir in der Liturgie ganz unmittelbar mitfeiern. Wenn wir uns, es sind nur noch ein paar Wochen hin, auf Weihnachten vorbereiten, dann ist das eigentlich in der Adventszeit keine Weihnachtsvorbereitung. Wir warten noch auf sehr viel mehr, wenn ich das so sagen darf und wenn Sie mich nicht missverstehen. Wir warten darauf, dass Gott selber kommt und die Welt insgesamt vollendet. Wir warten auf seine Wiederkunft. Es ist die Urerwartung der ersten Christen, die sagen, Maranatha, komm Herr. Und sie sagen sogar in den alten Überlieferungen, es vergehe die Gestalt dieser Welt, komm Herr Jesus. Die große Erwartung, dass er die Geschichte zu Ende führt, indem er sie vollendet, also nicht einfach nur weiterlaufen lässt und ihr nicht einfach nur ein Ende setzt. Ein Weiterlaufen in alle Ewigkeit wäre keine Vollendung. Und ein Ende, das einfach nur abrupt etwas abbricht, ist keine Vollendung. Wir erwarten mehr und das tun wir vor Weihnachten. Und dann kommt in der äußersten Gestalt seiner Schwäche, und das ist seine Stärke, der Gott, der Mensch wird, in aller Wehrlosigkeit, so dass man ihm zunächst einmal fast nichts ansieht von seiner Göttlichkeit. Das sind die beiden Pole, mit denen wir immer umgehen. Wir erwarten den konkreten Gott und wir erwarten, dass dieser konkrete Gott, der in unsere Geschichte zu uns kommt, auch diese Geschichte vollendet. Bei Josef Ratzinger heißt das dann in seiner Eschatologie von 1977, die eigentliche Konstante ist die Christologie. Von ihrer Integrität hängt die Integrität des Übrigen ab, nicht umgekehrt. Das heißt mit schlichten Worten, wenn wir von irgendetwas reden, was theologisch von Bedeutung ist, reden wir implizit immer von Christus. Oder wir reden einfach von nichts mehr. Wir gebrauchen die Worte, aber wir haben sie eigentlich entkernt. Es gibt nur diese eine Richtung. Wir werden das schauen in 4 Schritten, die ich versuche, mit Ihnen zu gehen. Die erste Überlegung ist die, was heißt das eigentlich, Vollendung der Geschichte? Und das auch noch leibhaftig. Denn das alles sind die Dinge, die wir im Credo ja sagen. Wir reden von der leibhaftigen Auferstehung. Wir reden von der Vollendung der Geschichte. Unsere beiden großen Credo-Texte, unsere Glaubensbekenntnisse sagen genau das. Was meinen wir eigentlich damit? Und damit stellt sich dann auf der Frage für jeden von uns selbst, auf der Ebene für jeden von uns selbst auch die Frage, wie passen wir eigentlich in die Vollendung hinein? Traditionell gesprochen, gibt es das, was wir eine unsterbliche Seele nennen? Oder ist das einfach nur überholtes Vokabular? Wenn wir das ablegen, dann würden wir allerdings nicht nur Worte ablegen, sondern auch Inhalte. Was ist das mit der unsterblichen Seele? Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt, wenn Sie einem Kind oder wenn Sie Menschen, die nach dem Glauben fragen, eine Antwort geben, Sie kommen letztlich, ob Sie wollen oder nicht, auf das Wort Seele irgendwie zurück, was immer damit genau gemeint sein könnte. Und dann schließt sich die dritte Frage an. Was ist eigentlich für den, der gestorben ist, im Blick auf das, was die Vollendung sein wird? Irgendetwas ist dazwischen. Wir sind, wenn wir tot sind, nicht noch einfach vollendet. Wir sind erst einmal beendet. Ein Kantikum in der Laudes, im Stundengebet, sagt das so, mit einem Bild aus dem Bereich des Handwerklichen, des Webers. Wir werden abgeschnitten wie ein fertig gewobenes Stück Tuch. Wenn man sagen kann, fertig gewobenes Stück Tuch, ist es ja schön. Aber in ganz vielen Fällen stirbt jemand und wir sagen, das Tuch ist eben nicht fertig gewoben. Die Fäden sind mittendurch zerschnitten und wir haben die Angst, das ganze Gewebe löst sich in die einzelnen Fäden auf. Also da ist die Frage zu stellen nach dem Zwischenzustand. Was ist mit diesem Übergang? Und dann ein letzter Blick. Das letzte wird immer von der entsprechenden äußersten Bedeutung sein, auf die zweite Enzyklika von Papst Benedikt, Spe Salvi. In der Hoffnung sind wir, man müsste ergänzen, schon gerettet. Es ist nicht nur einfach eine Hoffnung, was vielleicht kommen könnte, sondern eine Hoffnung auf etwas, was schon geschehen ist, was wir aber in dieser Fülle noch gar nicht erfassen können. Die letzte Vollendung steht noch aus. Die Vollendung, die auch uns erfasst. Denn wir sind noch nicht vollendet. Damit komme ich zum ersten Punkt. Es geht um die Vollendung der Geschichte. Kann es so etwas geben wie Heilsgeschichte? Das ist ja die Frage, mit anderen Worten formuliert, kann eigentlich der ewige, überzeitliche, unveränderliche Gott in einer solchen Welt überhaupt vorkommen? Denn hier hat nichts wirklich Bestand. Wenn Sie aus dem Fenster sehen, gut, jetzt sehen Sie wahrscheinlich gar nichts, aber wenn Sie bei etwas Licht heraussehen, dann sehen Sie immer noch grüne Bäume. Die werden ihr Laub bald verlieren und so geht das jedes Jahr. Und all das ist ein Zeichen dafür, dass nichts aus sich heraus Bestand hat. In der alten Sprache der Philosophie, es ist kontingent. Kann denn der ewige Gott in eine solche Welt überhaupt hineinkommen? Nicht so, dass wir aus der Welt heraus nach ihm fragen. Das führt uns nirgendwo hin. Wir wissen ja nicht, wer er ist. Wir wissen nicht einmal, so sagt Paulus im Römerbrief, worum wir in rechter Weise überhaupt beten sollen. Wir kennen das Ziel nicht aus eigener Erkenntnisvollkommenheit. Er muss uns dieses Ziel schon vorgeben. Passt Gott also in die Welt? Kann er sich in der Welt verständlich machen? Sprich, kann es das, was wir Offenbarung nennen, und auf das Wort können wir nicht verzichten, kann es das überhaupt geben? Oder ist das nicht nur menschliche Interpretation? Das heißt, in Dinge der Welt legen wir metaphorisch etwas hinein, was die Dinge selbst ja eigentlich gar nicht hergeben. Und letztlich bleibt Gott für uns unerreichbar. Viele sehen das so und sagen deswegen, es gibt so eine Ökumene des Nichtwissens. Wir wissen alle letztlich nicht, was das letzte Ziel ist. Wir wissen nichts von Gott. Wir wissen nicht einmal, ob er ist. Wir wissen nur, dass wir nicht wissen und dass wir fragen und dass uns keine Antwort zufriedenstellt. Wenn es nur das wäre, wäre es sehr wenig. Und der Skandal des Christlichen ist es ja, wir behaupten ja, dass wir etwas wissen, nicht weil wir klüger wären, sondern weil wir etwas wissen aus der Offenbarung Gottes heraus, weil er sich uns zu verstehen gibt. Das ist die Grundfrage aller Theologie. Geht das, der ewige Gott, hinein in unsere Zeit? Und dann auch noch so, dass er diese Zeit insgesamt bestimmt. Und das sagen wir ja, mit der Geburt Jesu Christi, mit der Menschwerdung Gottes in dieser Zeit, ist alles anders geworden. Und zwar im Vorgriff auf die Zukunft, aber auch rückwirkend. Das ist die Fülle der Zeit, von der wir reden, nicht nur ein Zeitpunkt. Sonst müssten wir sagen, das Jahr Null. Was heißt das schon, das Jahr Null? Null ist wirklich nichts. Aber wenn wir sagen, im Jahre des Herrn, wenn wir sagen, im Jahre Jesu Christi und seiner Geburt, dann sagen wir, das ist der Angelpunkt der Zeit. Hier ist das eigentlich Undenkbare geschehen, dass hier in dieses Werden und Vergehen und Fließen und Zerfließen von woanders her etwas eingepflanzt worden ist. Wir können keinen Pflock ins Meer rammen oder, wie es Kollegen in der Philosophie sagen, einen Pudding an die Wand nageln. Wenn irgendwo in diesem ungreifbaren Werden und Vergehen etwas eine Konstante ist, dann muss sie schon von dem kommen, der ganz in sich ruht. Sonst sind das nur sehr, ja, begrenzte Versuche unsererseits, irgendwo eine Marke zu setzen. Jeder kann eine andere Marke setzen. Da hätten wir alle möglichen Zeitrechnungen, aber keine vergleichbaren Daten mehr. Das ist letztlich die fundamentaltheologische Frage. Für den Menschen heißt das aber sehr viel mehr existenziell. Der Mensch ist ein Wesen, das das, was es sein soll, nicht aus sich heraus ist und werden kann. Viel schlichter gesagt aus der Anthropologie, der Mensch ist ein Mängelwesen. Wir wissen, was uns alles fehlt. Wir sehen selten darauf, was wir haben. Wir wissen immer genau, was uns fehlt. Oder auch eben nicht so genau, weil wir wissen, wenn wir alles aufzählen könnten, was uns fehlt, und wenn wir alles bekommen könnten, was wir meinen, was uns fehlt, dann hätten wir eben nicht das, was wir eigentlich wollen. Mit Konrad Ferdinand Meyer gesagt, genug ist nicht genug. Es muss mehr als alles geben. Wir sind immer im Ausgriff auf etwas, was anders ist als wir, was wir selber uns nicht vorstellen können. Aber so viel wissen wir, das, was wir sind und was wir erreichen können, das reicht nicht, um uns innerlich auszufüllen. Das ist das Paradox des Menschlichen. Darüber kann man nun philosophisch sehr viel streiten, und es wird auch sicherlich nicht wenige Zeitgenossen geben, die sagen, dann verzichte ich auf die Frage. Das kann man niemandem ausreden. Also wer sagt, das ist eine Spur zu hoch für mich oder diese Frage möchte ich mir nicht stellen, weil ich mir Enttäuschungen, die ich schon habe, eben ersparen möchte. Dagegen kann man nicht argumentieren. Aber das ist ein Verzicht darauf zu sagen, dass die Welt überhaupt einen Zusammenhang hat. Dann bliebe eben nichts mehr, worüber wir miteinander letztlich wirklich reden könnten. Also der Mensch ist ein Wesen, das auf Vollendung ausgelegt ist. Und so sind beide Seiten im Grunde aufeinander ausgerichtet. Der ewige Gott auf die Welt, er ist dieser bedingten Welt, dieser Zeitlichkeit mächtig. Aber nicht, indem er draußen steht und von oben auf dieses Spiel der Welt hinabschaut, mitleidlos und unbeteiligt, sondern indem er in all seiner Allmacht sich in diese Welt hineinbegibt und in all seiner Allmacht eben völlig machtlos wird. Das ist das Paradoxe der Allmacht Gottes, dass sie sich in seiner äußersten Schwäche zeigt. Und umgekehrt auf der Seite des Menschen ist die größte Stärke eines Menschen eigentlich zu sagen, ich von mir aus bin schwach. Das, was ich erstrebe, weiß ich nicht zu benennen, wenn es mir nicht von anderen gesagt wird und letztlich, wenn es mir nicht gegeben wird. Das wären ganz grundsätzliche, fundamentaltheologische Überlegungen, die Sie gerade bei Josef Ratzinger immer wieder finden können. Nun einen kleinen Blick auf seine Eschatologie. Er verzichtet merkwürdigerweise auf das, was sonst alle Fachkollegen in diesem Bereich machen. Die bringen dann einen großartigen dogmengeschichtlichen Überblick. Und man sieht dann nur, dass über 2000 Jahre hindurch dieselben grundsätzlichen Fragen verhandelt worden sind. Man sieht, zu welchem Ergebnis das kirchliche Lehramt gekommen ist, wie die Theologie damit umging, wie sie es wiederum angeregt hat. Am Ende steht man da und sagt, und was gilt nun? Interessant, wie Josef Ratzinger mit dieser Frage nach der Dogmengeschichte umgeht, und das ist ja so der Vorzeigebereich der Dogmatik, übergeht sie einfach. Er sagt, dazu gibt es schon genug, er will die Fragen, um die es hier geht, ganz grundsätzlich stellen. Und er sagt auch ganz deutlich, zitiere ihn jetzt, Wir wollen die kirchlichen Lehrentscheidungen nicht als absolute und zeitlose Fixpunkte betrachten. Sie sind ein Teil des geschichtlichen Dramas des Glaubens und daher nur von ihrer Geschichte her verständlich. Wir finden in verschiedenen zeitlichen Stufen eine Reihe von Entscheidungen, die auch eine sachliche Stufung mit sich bringen. Zitat Ende. Das heißt, wir können nicht einfach Sätze aneinander reihen und sagen, so steht es in den Entscheidungen der Konzilien, des kirchlichen Lehramts und so weiter. Wir müssen auch immer sehen, in welcher Situation ist hier eine Frage von konkreten Menschen beantwortet worden. Und dann sehen wir noch eins, die Antworten der Kirche entwickeln sich. Und diese Entwicklung wird niemals, solange wir in dieser Zeitlichkeit leben, abgeschlossen sein. Auch das hat ein Josef Ratzinger immer wieder betont. Es gibt eine Entwicklung im Lehramt, es gibt eine Entwicklung auch in der Theologie. Manchmal schubweise, sodass man der Entwicklung kaum nachlaufen kann. Manchmal ist der Schub aber auch nur scheinbar da und man stellt eine Generation später fest, wir sind an denselben Problemen wieder angelangt. Was ja auch ganz tröstlich ist, denn sonst könnte man ja aus der Vergangenheit nichts lernen. Nun geht es um das Paradox der Eschatologie. Wenn diese Geschichte vollendet ist, ist dann diese Vollendung noch ein Teil der Geschichte? Das würde doch bedeuten, dass die Geschichte dann einfach weitergeht. Vollendung wäre also auch so ein bedingter Teil der Geschichte. Da könnte man sich fragen, wie lange geht das gut? Wann kippt das wieder um? Oder noch etwas schlichter, kindlicher gesagt, wir haben so etwas erreicht, was Himmel zu sein scheint. Wie lange hält das? Vollendung müsste also etwas sein, was in der Geschichte stattfindet, aber was doch über ihr steht. Genau das sagen wir immer auch, wenn wir sagen, wir sind in dieser Welt, als Menschen, als Christen, als Kirche. Wir sind aber nicht von dieser Welt. Es ist etwas in uns, was über diese Welt hinausgeht, schlicht und einfach deswegen, weil wir Geschöpfe sind und weil wir von Gott zur Erlösung gerufen sind. Also Vollendung ist nicht einfach ein Teil in der Geschichte dieser Welt. Und damit fallen natürlich auch Spekulationen weg, wie diese Vollendung aussehen könnte. So als ob man eine vorwegnehmende Reportage machen könnte oder als ob man sagen könnte, im Jahr 2012, Sie kennen vielleicht diese Geschichten mit dem Maya-Kalender, der aber allerdings ganz anders zu lesen, als das manche möchten. Es ist nicht so, dass wir ein Datum angeben können. Es gibt ja immer wieder Menschen, die meinen, sie können ein Datum des Untergangs feststellen und stellen sich dann irgendwo auf, um das in sicherer Entfernung zu beobachten. Bis jetzt mussten die ihre Daten immer noch korrigieren und weiter hinausschieben. Es kann auch nicht anders sein, denn die Vollendung ist nicht einfach nur ein Datum in der Geschichte, obwohl sie auch in der Geschichte stattfindet. Der Weg muss also irgendwie zwischen diesen Extremen hindurchführen. Der Weg, der zwischen diesen beiden Extremen hindurchführt, ist aber nicht eine Theorie, sondern Jesus Christus selbst. Auch das können wir vor aller Theologie schon wissen, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und zwar deswegen, weil in ihm Gott und Mensch eins sind. Denn um genau diese Frage ging es ja. Das heißt, wir brauchen keine vorwegnehmende Reportage des Endes der Geschichte, sondern wir brauchen nur den Blick auf diesen Jesus, in dem die Vollendung der Geschichte eben begonnen hat, mit seiner Auferstehung. Paulus sagt das mit einem unnachahmlichen Wort, 1 Korinther 15, er ist der Erstgeborene der Toten. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, der Erstgeborene der Toten. Da wird also dieser ganze scheinbare Widerspruch in eine Formel gebracht. Mit ihm hat etwas angefangen, was die Vollendung ist. Es geht also um die Person Jesu Christi selber. Das ist die Konstante aller Theologie. Kunststück, es kann uns theologisch um nichts anderes gehen als um Christus selbst. Wenn ich das auch noch in einer kleinen Anmerkung erwähnen darf, vielleicht könnte man jetzt auch fragen, was ist dann Theologie eigentlich? Und die Antwort darauf hat Josef Ratzinger damals noch als Präfekt und Kardinal in den 90er Jahren gegeben in einem Dokument der Glaubenskongregation über die kirchliche Berufung des Theologen. Dort heißt es, Theologie ist der Versuch, den Geliebten immer besser kennenzulernen. Zitat Ende. Der Versuch, den Geliebten immer besser kennenzulernen. Das ist von Bonaventura. Es geht um nichts anderes. Das heißt, es geht darum, die Christusbeziehung, die eigentlich nur im Begriff der Liebe zu fassen ist, immer weiter zu vertiefen, auch was die Erkenntnis angeht. Nichts anderes ist Thema der Theologie. Alles andere kann man schön theoretisch und begrifflich sicherlich sehr sauber ausdrücken, aber das ist der Punkt. Und wenn dieser Punkt nicht deutlich wird, dann kreist dies alles um eine leere Mitte. Und deswegen sagt Josef Ratzinger auch, und da greift er den großen, ja, Kirchenvater darf man genau genommen nicht sagen, aber den großen antiken Theologen Origenes auf, der gesagt hat, das Reich Gottes ist nicht irgendwie eine Herrschaftsform, es ist kein System, es ist keine soziologische Größe, sondern ein Origenes sagte, ein schwer übersetzbares Wort, das ist Autobasileia. Basileia ist die Königsherrschaft. Auto kennen wir von Auto, das, was sich selbst bewegt. Gut, so ganz von selbst auch wieder nicht, das merken wir, wenn stehen bleibt. Aber Autobasileia ist die Selbstherrschaft Gottes, die Herrschaft Gottes in Person. Das ist Jesus Christus. Das meint er, wenn er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also ist das Reich Gottes die leibhafte Anwesenheit Gottes in dieser Welt zunächst einmal. Und das versteht ein Josef Ratzinger in einem doppelten Sinn als Leib. Zunächst einmal ist die Kirche selber Leib Christi. Sie empfängt Leib Christi in der Eucharistie, um das zu werden, was sie ist, Leib Christi. Eine weitere Erläuterung, Definition, die Josef Ratzinger gegeben hat. Wir sind nicht einfach, wir empfangen, was wir sind, damit wir werden, was wir sind. Das ist Menschsein. Sonst wären wir einfach nur fixiert, statisch. Und deswegen sagt er, und zwar wiederum in seiner Eschatologie, die Antwort auf die Frage des Reiches ist der Sohn. In ihm ist auch die unschließbare Diastase, also dieses Auseinanderklaffen von schon und noch nicht geschlossen. Also schon hat etwas begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. In ihm hat es begonnen und in ihm ist es vollendet. Jesus Christus ist kein Werdender. Er ist ganz der, der er ist, im Unterschied zu uns. Josef Ratzinger formuliert weiter im Text, in ihm sind Tod und Leben, Vernichtung und Sein zusammengehalten. Das Kreuz ist die Klammer, die die Diastase schließt. Wenn die Antwort auf die Frage des Reiches der Sohn ist, dann versteht sich von selbst, dass die Botschaft Jesu einer Eschatologie der Verhältnisse entschieden widerstehen muss. Nicht bei den Verhältnissen ist anzusetzen, sondern bei der Person. Dann ist auch klar, dass Erlösung nicht durch die Befriedigung der Egoismen kommt, wie unsere stille Privateschatologie sich träumt. Deshalb muss die wahre Eschatologie universalistisch sein, sie muss auf alle zielen. Zitat Ende. Also Sie merken, Josef Ratzinger schreibt sehr dicht, sehr gedrängt in seiner Formulierung. So spricht er übrigens auch. Da ist kein Unterschied. Es gibt nur eine Möglichkeit zu unterscheiden, ob er liest oder frei spricht. Wenn er die Brille absetzt, spricht er frei. Wenn er sie aufsetzt, dann liest er. Im Text, in der Komplexität seiner Worte ist da kein Unterschied. Also es geht nicht darum, dass Verhältnisse verändert werden. Strukturen verändert werden. Das wird Josef Ratzinger nicht müde zu betonen. Es geht darum, dass wir selbst in unserer Person im Kern verändert werden. Sonst passiert nichts. Genau das ist ja auch seine Erwartung an unsere Dialogprozesse hier in der deutschen Kirche. Das kann nicht bedeuten, dass wir Strukturen ändern, neue Kommissionen einsetzen, neue Papiere fabrizieren. All das mag seinen begleitenden und dienenden Wert haben, aber es geht um die Person, es geht dabei um uns. Aber von ihm her, denn sonst hätten wir nur die Befriedigung, wie es hier sagt, unserer stillen Privateschatologie. Das heißt, wir arbeiten im Grunde wie ein Kind, das seinen Weihnachtswunschzettel hat und enttäuscht ist, wenn das Christkind ihn nicht abarbeitet. Darum kann es nicht gehen. Wenn Gott die Geschichte vollendet, dann muss die Vollendung wirklich alle umfassen. Alle müssen dann sich darin wiedererkennen und wiederfinden können. Sonst ist das nur eine Privatvollendung und die geht ja meist auf Kosten anderer. Wir kennen das bei den verschiedenen Formen von irdischen Paradiesen, die es politisch immer wieder gab. Wir kennen das auch in bestimmten theologischen Formen der Erlösungslehre. Josef Ratzinger hat sich aus diesem Grund ganz heftig gegen bestimmte Formen der Befreiungstheologie gewendet, weil er ihnen eben das vorwarf. Hier werden private Wunschzettel oder Wunschzettel von Gruppen verwechselt mit dem, was für alle Vollendung sein soll. Und vor allem wird hier verwechselt eine Vollendung der Strukturen mit der Vollendung der konkreten Personen. Bei aller Wertschätzung des Anliegens der Befreiungstheologie. Und viele dieser Theologen sind ja Schüler von ihm und er schätzt sie ausdrücklich. Darum also geht es. Es geht um eine Eschatologie, von der keiner ausgeschlossen ist. Das wäre für mich so ein Kennzeichen auch für Gruppierungen, die elitär sind, die sektiererisch werden. Wer immer sagt, der Himmel ist reserviert für eine bestimmte Zahl und natürlich dann auch so in Klammern sagt, wir gehören dazu und können Ihnen noch ein paar Karten günstig anbieten. Wer immer so argumentiert, der meint oder der kann nicht diesen Gott meinen, der das Ganze will, der für alles verantwortlich ist, weil er Schöpfer ist und der deswegen auch in der Erlösung alle an sich ziehen will. Insofern ist Auferstehung auch nicht das Privileg einiger weniger, sondern, wie Paulus sagt, Christus ist der Erstgeborene von den Toten. Damit beginnt etwas Ungeheures und es ist kirchliche Weisheit gewesen zu sagen, natürlich ist dann der Leib, der Christus geboren hat, der Leib der Person, die als Nächste diese Auferstehung verdient, ganz leibhaft, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Eine ganz schlichte Einsicht, die aber ganz klar sagt, hier hat etwas begonnen, was bis zu uns reichen wird. Und das ist unsere feste, begründete Hoffnung, nicht einfach nur eine Wunschvorstellung. Und insofern sagt Josef Ratzinger sogar, und das rechnen ihm ostkirchliche Theologen sehr hoch an, der Mensch kann Gott werden, aber nicht dadurch, dass er sich dazu macht, sondern allein dadurch, dass er Sohn wird, zu ergänzen Tochter wird. Dort in der Sohnesgebärde Jesu, nirgend anders geht das Reich Gottes auf. Wo die Form des Sohnes angenommen wird, da entsteht Gott Gleichheit, weil Gott selbst Sohn und als Sohn Mensch wird. Zitat Ende. Das heißt, wir werden, weil Gott Mensch geworden ist, durch die Menschwerdung Gottes selber Gott. Ganz schlichtes Wort, das einmal Bischof Klaus Hemmerle in einer Predigt verwendet hat, mach's wie Gott, werde Mensch. Umgekehrt könnte man sagen, das schließt ein, dass wir uns ihm so annähern, dass wir an seinem göttlichen Leben teilhaben. Ein Gebet im Messbuch sagt es schön formuliert, wir haben Teil an seiner göttlichen Natur. Überlegen Sie mal, was das heißt, Teil an seiner göttlichen Natur haben. Nicht, weil wir selbst uns zu Göttern machen, zu Idolen oder sonst zu irgendetwas, sondern weil er uns die Beziehung zu sich eröffnet. Man könnte so als Ergebnis dieser ersten Überlegung, so wie sie Josef Ratzinger durchführt, sagen, Unsterblichkeit ist nicht eine Eigenschaft, die wir haben. Das wäre alberne Einbildung. Unsterblichkeit ist, wenn der Unsterbliche, der ewige Gott, eine Beziehung zu uns anfängt, eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung. Wir sprechen vom Bund, den er geschlossen hat. Wenn wir uns auf den unsterblichen Gott beziehen, dann will er das von Ewigkeit her. Und dann kann das niemand mehr von uns nehmen. Und in dem Sinne sind wir unsterblich. Und in dem Sinne haben es die Kirchenväter verstanden. Und in dem Sinne müssen wir es auch bewahren. Unsterblichkeit ist eine Berufung, aber nicht im Sinne einer Verheißung. Es wird vielleicht mal kommen, sondern dazu hat er uns bestimmt. Der Grund dafür ist er. Und nicht irgendeine Vollendung, die wir philosophisch versuchen, in unsere Seele hineinzulesen. Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Wie ist das? Die Kinderfrage vor dem Grab, wo ist Oma, im Himmel oder unter der Erde? Man müsste sagen, sowohl als auch, aber wahrscheinlich erst einmal irgendwo dazwischen. Und wo, das müssen wir nicht wissen und entscheiden. Zum Glück nicht. Und das ist letztlich die Frage nach der unsterblichen Seele. Unsterblichkeit in dem Sinne, wir sind auf Gott bezogen, weil er sich auf uns bezogen hat. Nicht, weil wir nach ihm fragen. Auch das können wir, meine ich, erst nur, weil er sich uns irgendwie zuwendet. Wir kämen wahrscheinlich nicht einmal auf die Idee, auch nur das Wort Gott zu bilden. Die unsterbliche Seele. Was ist nun die Seele im Unterschied zum Leib? Wie ist Leiblichkeit, gerade im Blick auf die Auferstehung, zu deuten? Da sind zwei Möglichkeiten denkbar. Man kann sagen, Leiblichkeit umfasst nun mehr idealistisch die seelische Wirklichkeit, die sich irgendwie so als etwas Ganzes ausdrückt. Das heißt, dieser Leib, den wir da haben, dieser Körper ist da eigentlich relativ unerheblich, sondern so vom Seelischen her, vom Spirituellen her sind wir etwas vor Gott. Dann würden wir aber schon sagen, dieses Leibliche ist ja nur so etwas Materielles. Das hat die Gnosis auch getan. Und da sind wir schon mitten in der Weltabwertung. Das alles ist etwas, was man letztlich abtun kann, sogar abtun muss. Materie wäre dann schlecht. Die Welt wäre etwas zum Wegwerfen. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, ob eine solche Leibfeindlichkeit, die Erschöpfungsfeindlichkeit ist, nicht eine der Ursachen ist für unseren sehr problematischen Umgang mit der Welt. Wir sprechen nur von Umwelt. Wir sollten lieber sagen Welt. Denn Umwelt heißt immer so, ich stehe in der Mitte und der Rest um mich herum. Ganz so einfach ist es ja nicht. Also Leiblichkeit ist auch wirklich etwas, was diesen Körper, den wir haben, einschließt. Deswegen gehen wir mit diesem Körper auch nicht irgendwie um. Wir bestatten diesen Körper. In welcher Form jetzt auch immer, das wäre eine andere Frage. Aber wir entsorgen das, was übrig bleibt, nicht einfach. Wir tun es übrigens ja auch nicht mit den Leibern der Heiligen. Die Reliquien, das heißt ja wörtlich nur Hinterlassenschaften, die tun wir ja nicht weg. Sondern im Gegenteil, wir bewahren sie, und zwar nicht irgendwo. Wenn Sie einen Altar sehen, der auf Dauer angelegt ist, dann hat dieser Altar, wenn er älter ist, nicht sichtbar in der Mensa, in der Tischplatte, ein Reliquiengrab, so heißt es traditionell, oder sichtbar davor. Die Heiligen ruhen in Christus und der Altar stellt ihn ja dar. Es ist also nicht einfach nur ein Knochenrest in einem Stein. Das wäre eine völlig äußerliche Sicht. Ne? Dann würden wir sagen, diese Materie ist ja nichts wert, also na gut, wenn die das damals so schön fanden, aber muss man das heute tun? Das wäre Leibfeindlichkeit. So kann es nicht gemeint sein. Gott hat die Schöpfung gewollt und Goethe hat das einmal so formuliert, wenn am Ende der Schöpfer selber Bravo sagt, dann muss da schon was dran sein. Denken Sie an das sehr gut in der Schöpfungserzählung nach der Schöpfung des Menschen. Nun gibt es aber auch eine zweite Möglichkeit. Man kann, und nicht wenige Theologen tun das, einfach von einem Ganztod sprechen. Und sie meinen damit, Tod heißt in jeder Richtung Tod. Also nichts, was irgendwie seelisch diesen physischen Tod überdauern würde. Damit kommen wir natürlich in Probleme, die ich nur andeuten kann. Wenn das so wäre, dann hätten wir ein ganz großes Problem. Wer ganz tot ist und dann wieder zum Leben auferweckt wird, der ist noch der gleiche, aber nicht mehr derselbe. Denn diese Lebenslinie, diese Kontinuität wäre ja zerrissen. Das würde ganz genauso auch gelten für die Auferstehung Jesu Christi. Wenn der, der im Grab gelegen hat, vollständig tot gewesen wäre, dann wäre also eine Leiche reanimiert worden. Auch falsches Wort, denn reanimieren kann man nur, was irgendwie noch ja mit Anima, mit Seele, mit Leben versehen ist. Dann wäre er nicht mehr derselbe. Ganz tot kann so nicht sein. Übrigens, das Argument, das Alte Testament setzt einen solchen Ganztod voraus, dieses Argument kann man auch ganz leicht abweisen. Schauen Sie einmal genau in das Alte Testament hinein. Sie werden im Buch Exodus vor allem finden, dass hier das Volk Israel zum Volk wird, weil es Ägypten verlässt. Und das bedeutet eine ganze Menge. Ägypten ist das Land der toten Götter. Oder der Totengötter. Das können Sie betonen, wie Sie möchten. So ein Wortspiel, das von Thomas Mann aus seinem Josefsroman kommt. Und genau dieses Land, das geradezu nekrophil ist, also todesverliebt, todesversessen, dieses Land muss verlassen werden. Und zwar, indem sich ein Volk vom lebendigen Gott herausführen lässt. Es weiß nicht, wie das verheißene Land aussieht. Wie und ob überhaupt man dort ankommen wird. Aber es weiß eins, und das ist das einzige Entscheidende. Wir folgen dem lebendigen Gott. Und wer dem lebendigen Gott folgt, der kann im Letzten nicht sterben. Das ist das Argument. Und deswegen versagt man sich die Bilder und die Spekulationen. Das liegt eigentlich auf der Hand. Wir finden es in anderen alttestamentlichen Büchern. Da gibt es die Rede von Totenbeschwörungen. Ersten Buch Samuel. Der König selbst verbietet sie, aber als er ratlos und in Gefahr ist, lässt er seinen Lehrer, den Propheten Samuel, aus dem Reich der Toten beschwören. Wenn das auch nur denkbar ist, wenn das sogar verboten werden muss, dann setzt das ja voraus, dass man hier die Toten nicht einfach nur für tot hält, im Sinne eines Ganztodes. Und die Frage ist noch viel schärfer geworden am Ende der Epoche des Alten Testaments, der Makkabäer-Epoche, denn da haben wir die gerechten Märtyrer. In den Kriegen mit den Griechen werden Gerechte aus Israel umgebracht und die sagen, dieser Gott, wenn er gerecht ist, Ist uns ein Leben eine Erfüllung schuldig? Es kann nicht sein, dass ihr uns das Leben raubt und Gottes Gerechtigkeit darin bestünde, einfach nur zuzusehen. Er muss dieses Lebens mächtig sein, wenn er gerecht ist. So taucht im 1. und 2. Makkabäerbuch dann der Gedanke der Auferstehung von den Toten auch ganz ausdrücklich auf. Also das Alte Testament ist voll von all diesen Überlegungen. Und von daher darf es einen nicht überraschen, dass in der Zeit Jesu diese Überlegungen natürlich auf ganz offene Ohren treffen. Ein Kernargument, ich nenne es nur einmal kurz, Josef Ratzinger hat es auch breit behandelt, ist ein Argument, das Jesus Christus selber bringt. Schon deswegen ist es für mich das allererste und auch das letzte Argument. Aber auch wenn wir dieses Argument auf seine innere Konsistenz abhorchen, werden wir merken, da ist eine Menge dran. Da gibt es die berühmte Sadduzäer-Frage nach der Auferstehung. Die Synoptiker überliefern die mehrfach. Da kommen also die Sadduzäer, die sagen, es gilt nur das, was wörtlich in der Tora steht und Mose schreibt nichts davon. Also was kommst du daher und behauptest, die Toten werden auferstehen? Die Antwort Jesu ist ganz bezeichnend. Er sagt, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ist er ein Gott von Toten oder ein Gott der Lebenden? Ihr kennt weder Gott noch kennt ihr die Schrift. Ihr irrt euch sehr. Das ist die Antwort Jesu. Das heißt, wer in Beziehung zum lebendigen Gott im Bund mit ihm steht, der ist von Gott her zum Leben bestimmt. Das ist der Sinn der Unsterblichkeit und der Hoffnung auf Auferstehung und auch dessen, was wir unsterbliche Seele nennen. Und an der Stelle ist es inzwischen auch zumindest bei den Philosophiegeschichtlern klar, bei den Theologen teils, die Idee einer unsterblichen Seele ist nicht einfach von einem Platon übernommen. Und dieser Platon, von dem man da gerne spricht, der hat keinen Leib-Seele-Dualismus. Der weiß sehr wohl, dass Leib und Seele zu unterscheiden sind. Sonst könnte es nicht einen unbeseelten Leib geben. Wenn Sie einen Menschen sehen, der umfällt und dann bewusstlos oder komatös da liegt, dann wissen Sie, was ein nicht beseelter Leib ist. Natürlich hat er eine Art von vegetativer Lebendigkeit. Oder wenn Sie einen Leib sehen, der einem Gestorbenen angehört, dann werden Sie eins merken. Lange werden Sie diesen Leib so nicht sehen können, denn dann beginnt das, was wir mit einem sehr treffenden deutschen Wort Verwesen nennen. Das Wesen dieser Lebendigkeit ist weg und dann verwest, zerfällt dieser Leib. Das haben die Kirchenväter vor Augen, das hatte auch Platon vor Augen. Seele ist nicht etwas, was irgendwie zum Leib dazukommt und auch noch ein Gegenstand wäre. Das Leben ist das, worin diese Leibhaftigkeit überhaupt nur da ist. Wenn das Leben weg ist und Anima meint zunächst mal Leben, dann löst sich dieser physische Leib auf mit all den unangenehmen Begleiterscheinungen. Insofern ist Seele also nicht irgendwie etwas, was hier in uns herumspukt oder wie das ein englischer Theist einmal bezeichnet hat, das Gespenst in der Maschine. Also unser Körper als physische, chemische, biologische Maschine verstanden. Und irgendwo, man meinte zeitweise über die Hypophyse, ist da etwas, was eine andere Substanz ist und dann auf unseren Leib einwirkt. Dass es sogar Versuche gab, eine Phiole, also ein Glasgefäß, vor dem Mund eines Verstorbenen oder Sterbenden zu halten, damit dieses Etwas da aufgefangen werden kann. Was da aufgefangen wurde, ist klar, heiße Luft. Sonst nichts. Aber wer die Frage so stellt, der hat nicht die Frage nach der Seele gestellt, sondern nach einem Gegenstand. Und das ist das Leben eben nicht. Auf falsch gestellte Fragen bekommt man in der Regel eben falsch gestellte Antworten. Insofern sagt Josef Ratzinger in diesem Argumentationsgang, zitiere das auch noch einmal ganz, das heißt, die Menschen, die Gott gerufen hat, gehören selbst in den Gottesbegriff hinein, untrennbar zu ihm. Deswegen heißt es ja Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, Gott Jesu Christi. Und sie können jetzt an der Stelle auch ihren Namen einsetzen. Dann sehen sie, was die Verheißung bedeutet. Es ist ihr Gott, namentlich. Und wenn sie das sagen, dann sagen sie etwas aus, eine Beziehung, mit der sie geradezu zur Unsterblichkeit verdonnert sind. Ein Clive Staples Lewis meinte das mal so, wenn man da Straßenbahn fährt und sich die Leute anguckt, da muss man doch erschrecken, wenn man sich auf einmal darüber klar wird, alles Unsterbliche, wie ich auch. Weil wir uns alle auf denselben Gott beziehen oder besser, er sich auf uns bezieht. Das ist gemeint mit Unsterblichkeit der Seele, nicht irgendwie eine Zutat. Also insofern ein ursprünglich, ein originärer christlicher Begriff. Aber damit kommen wir zum dritten Punkt. Und dann wird die Frage wieder auftauchen, was ist nun, wenn ein Mensch gestorben ist? An der Stelle hat die Tradition für uns die Lehre vom Zwischenzustand der Seele. Das dazwischen, zwischen dem physischen Tod und der leibhaften Auferstehung. Schwierige Geschichte. Irgendwie muss beides wieder zusammenfinden. Dieses Leben, das von Gott gerufen ist und deswegen nicht vergehen kann, auch wenn die physische Grundlage sich aufgelöst hat. Sodass also Auferstehung letztlich heißen muss, dieses Leben muss wieder eine Gestalt haben. Wie diese Gestalt aussehen wird, ob sie einfach nur das reanimiert, was einmal lebendig war, das lässt sich nur dann sehr schwer sagen. An der Stelle gibt es manchmal seltsam gestellte Fragen und seltsam formulierte Antworten. Sie werden das beim heiligen Augustinus finden, dass er dann sagt, in ihrer Leibhaftigkeit werden in der Auferstehung die Menschen also in ihren besten Jahren sein, so also um die 30 herum. Na gut, ich kann das jetzt so sagen, weil ich diese Zeitmarke auch schon einige Jahrzehnte hinter mir habe. Aber was soll das heißen, um die 30 herum? Das kann nicht so numerisch festgemacht werden, das wäre ein Biologismus. Damit würde ja im Grunde nur dieses Leben in dieser Welt verlängert. Das kann es auch nicht sein. Dass es ohne diesen Leib nicht gehen kann, das allerdings auch nicht. Denn etwas von uns muss erkennbar und konkret bleiben und mit dieser zur Unsterblichkeit berufenen Seele zu tun haben. Nun ist das nicht alles nur eine Privatfrage. Obwohl es zunächst auch eine ist. Es ist eine völlig berechtigte Frage, auch in Angst und Sorge zu fragen, was wird denn aus mir, wenn ich tot bin? Ist das, was da begraben wird, alles? Oder löst sich da etwas von dem, was da begraben wird, und das, was da begraben wird, war nichts? Das wäre die Kehrseite. Dann wäre es mit unserem Leben nicht weit her. Nichts hätte letztlich Bedeutung. Dieser Leib wäre auch nur so ein Übergangs- und Wegwerfprodukt, das kann auch nicht sein. Es muss also zusammengehören. Liturgisch ist das in der Verehrung der Reliquien immer deutlich gemacht worden. Wenn wir die Reliquien eines Heiligen sehen, verehren oder sogar berühren, dann berühren wir etwas, was in Bezug steht zu einem, der in der Vollendung ist, in der Auferstehung Jesu Christi. Wir berühren also etwas, was über unsere Berührung eigentlich hinausgeht. Aber wir berühren es wirklich. Das ist kein Knochenkult. Und deswegen sind Reliquien auch keine Souvenirs von etwas, was längst vorbei ist. Das ist eine Brücke, etwas, was zusammenhängt. Aber das eben nicht nur für einen Einzelnen. Das kann nicht nur eine Privathoffnung sein, denn damit geht ja jeder Mensch um. Jeder möchte, dass irgendetwas doch bleibt. Und wenn es nur eine gute Erinnerung im Gedächtnis anderer Menschen wäre. Nur dieses irgendetwas bleibt von mir ist auch wieder eine etwas tückische Geschichte. Was heißt das schon, wenn ich in der Erinnerung von Menschen, die mir nahegestanden haben, weiterlebe? Lassen wir die Metapher weg, dann sagen wir nichts anderes als, da denken Menschen an uns. Und was passiert, wenn die sterben? Das ist nicht unser Weiterleben. Das ist das Weiterleben der Erinnerungen der anderen bis zu deren Tod. Das kann es nicht sein. Wir sind also nicht auferstanden in die Erinnerung anderer hinein. Man muss auch fragen können, was passiert mit mir nun wirklich? Man muss das vor allem fragen, wenn wir die sehen, die vergessen sind. Das sind also die vielen namenlosen Toten, das sind die vielen, die, ohne jetzt aufzählen zu wollen, in Katastrophen untergegangen sind. Wir wissen nur, dass da etwas war und auch das vergisst sich irgendwann. Dann sollte das schon erledigt sein. Da hätten wir die alte Makkabäer-Frage wieder, wenn Gott dieser Frage nicht gewachsen ist, wenn er darauf keine Antwort hat, dann ist er weder gerecht, noch allmächtig, noch gut. Das ist seine Sache, damit umzugehen. Und das ist wirklich seine Sache, denn er ist der unsterbliche Gott. Theos Athanatos. Das ist auch ein Wort, das in der Liturgie bis heute aufbewahrt wurde. Ich hoffe, Sie haben einmal im Jahr die Chance, es zu hören. Theos Athanatos in der Liturgie des Karfreitags. Da hat sich also sogar ein griechisches Wort in unsere deutsche Liturgie eingeschlichen. Sollte man nicht wegschieben, der unsterbliche Gott. Das ist natürlich, diese Hoffnung auf Unsterblichkeit, etwas, was nicht nur unsere Privathoffnung sein darf, so nach dem Motto, ich möchte nicht zugrunde gehen, es muss noch mehr als alles geben. Wer das ernst meint, der wünscht das eben auch für alle. Das heißt, wenn individuell für mich eine Vollendung möglich ist, dann muss das für alle gelten. Oder meine Vollendung wäre letztlich nur ein egoistischer Wunschtraum. Und da müsste man sagen, an der Stelle gilt das, was auch sonst gilt, das hat Tertullian im 2. Jahrhundert schon formuliert, ein Christ ist kein Christ. Es kann keiner allein für sich als Solist Christ sein. Wenn, dann ist der Gott, den wir da ansprechen, der Gott aller, dann ist Christus nicht nur für mich und für Sie in diesem Raum hier gestorben, dann gilt das für alle und zwar unbedingt. Das meinen die Theologen, wenn sie sagen, es gibt die kollektive Eschatologie. Es muss die ganze Welt zur Vollendung kommen. Wenn sie nur für ein Paar zur Vollendung kommt, ist das keine. Das wäre im Grunde auch eine Frechheit gegenüber dem gerechten und guten Gott zu sagen, er interessiert sich letztlich doch nur für ein paar Favoriten, die anderen gehen im Müll der Geschichte halt unter. Das kann nicht sein. Wenn, dann Hoffnung für alle. Und das mit dem Müll der Geschichte ist ja tatsächlich die Aussage eines Philosophen, der sich als Christ verstanden hat. Hegel, der sagte, es gibt eben die Opfer der Geschichte, das ist der Dünger eben auf dem Acker der Geschichte. Möchten Sie Dünger auf dem Acker der Geschichte sein, selbst wenn Sie wüssten, die nächsten Generationen haben was davon? Das ist schön. Aber was ist mit mir? Diese Frage habe ich nicht nur wirklich, ich darf sie auch stellen, ich muss sie sogar stellen. Wenn er mich gewollt hat, dann muss er diesem Willen treu bleiben. Das ist er mir als Gott schlicht und einfach um seiner selbst willen schuldig. Nicht mir, aber um seiner selbst willen. Wenn es so eine Vollendung nun gibt, kann man wieder auf ganz eigenartige Alternativen kommen. Man kann sagen, wie das mehrere Kollegen auch bis in die Gegenwart tun, diese Vollendung tritt aus der Geschichte heraus. Das heißt, im Himmel ist das schon da, hier unten geht's so weiter. Dann kann man natürlich sofort die Frage stellen, geht das denn hier unten grenzenlos so weiter? Ich will nicht sagen, in aller Ewigkeit, Ewigkeit ist Gottes Sache und nicht der Welt. Was wäre das für einen Himmel, für eine Vollendung von da oben in den hervorgehobenen Logen, die Vollendeten sitzen und sehen, da unten krabbelt es weiter, lebt, stirbt, leidet. Das kann's nicht sein. Auch die Geschichte als Geschichte muss in ein Ziel kommen. Sie kann sich nicht nur einfach wie ein Hamsterlaufrad immer weiter drehen oder einfach irgendwann mal aufhören. Dann wäre auch diese Geschichte nichts wert. Was wäre dann mit der Schöpfung? Wir müssen also daran festhalten, das tut ein Josef Ratzinger vehement seit einigen Jahrzehnten, diese ganze Geschichte hat ein Ziel. Und das ist nicht einfach Apokalyptik, die sagt, im Jahr 2012 kommt es. Sondern Gott selbst zieht die ganze Geschichte in die Auferstehung und in seine Liebe hinein. Wir müssen nun nicht in einer vorweggreifenden Reportage sagen, wie er das macht. Aber wir müssen daran festhalten, wenn, dann vollendet er das Ganze. Das heißt für mich eben auch das ganze Leben dieser Schöpfung. An der Stelle gibt es übrigens auch Kollegen, auch in Münster einen Kollegen, der darüber nachdenkt, was ist mit dem nichtmenschlichen Leben? Jeder Hundebesitzer hat die Frage sich sicherlich auch schon gestellt, Katzenbesitzer nicht ausgeschlossen. Was ist mit einem solchen Tier, mit einer Lebendigkeit, die auch zur guten Schöpfung eines guten Schöpfers gehört? Ist das einfach nur zu Ende? Ich wäre schon gerne im Himmel auch mit meinem Hund, wenn ich das so naiv sagen darf, oder mit diversen Kanarienvögeln. Dass das so nicht eins zu eins aufgeht, ist mir auch klar, aber dass das alles nicht unerheblich ist, das ist mir ganz genauso klar. Und dazwischen ist mir klar, dass ich die Frage nicht zu entscheiden habe, sondern der, der diese Schöpfung in Gang gesetzt hat. Der wird also auch wissen, wie er sie zu ihrem Zielpunkt führt. Insofern noch einmal ein Ratzinger-Zitat. Der Mensch, der stirbt, tritt aus der Geschichte heraus. Sie ist für ihn vorläufig abgeschlossen. Aber er verliert nicht die Beziehung auf die Geschichte, weil das Netz der menschlichen Relationalität zu seinem Wesen selber gehört. Ich bin mit allen Fasern verbunden, mit dem, was mich zu dem gemacht hat, was ich hier bin. Keiner von uns ist ein Einzelstück. Wir kommen von bestimmten Menschen her und sind aus diesen Beziehungen heraus geworden, was wir sind. Das bleibt. Insofern muss die ganze Geschichte ihr Ziel haben. Insofern muss die ganze Geschichte ihr Ziel natürlich auch so erreichen können, dass da oben nicht einfach nur alles in die Verlängerung geht. Ich drücke das mal so aus, denn stellen Sie sich einmal vor, ewiges Leben hieße einfach nur die Verlängerung dieses Lebens ins Unbegrenzte hinein. Stellen Sie sich vor, wir würden in alle Ewigkeit in einem himmlischen Auditorium sitzen und es würde nicht aufhören. Grausame Vorstellung. Auch das kann man künstlerisch umsetzen. Ein Jean-Paul Sartre hat das in einer unnachahmlichen Kunst getan, in seinem Werk Hinter verschlossenen Türen. Dort finden sich einige Personen wieder in einem wunderschön dekorierten Raum, nach ihrem Tod allerdings, und denken sich, das muss doch hier der Himmel sein. Da wird ihnen gesagt, nein, nein, falsche Abteilung. Das hier ist die Hölle. Warum? Ihr werdet diesen Raum nie mehr verlassen. Betonung auf nie mehr. An der Stelle kommt die Prägung von Jean-Paul Sartre, die Hölle, das sind die anderen. Wir können uns dann nie mehr entgehen, und zwar so unvollendet, wie wir sind. Das ist wirklich Hölle. Das kann's nicht sein. Und schon an dem Punkt wird einem klar, so wie wir jetzt sind, werden wir da oben nicht rein können, wenn überhaupt wir dafür zugelassen werden, was wir ja alle hoffen. Das heißt, es muss etwas dazwischen geben. Meine Erklärung für ein Kind wäre ganz einfach. Also, wenn es nach einem schmuddeligen Spiel dann zu Ende ist und zum Essen geht, was macht man dann? Man kommt ins Haus und wäscht sich erst einmal die Hände. Und dann, wenn man soweit landfein ist, kann man sich auch zu Tisch setzen. Und so ähnlich ist das auch mit dem Zwischenzustand, den wir ja klassisch Reinigungsort nennen. Das Wort Fegefeuer ist übrigens, wenn man das Wort richtig versteht, ein ungeheuer starkes Bild für das, was da geschieht. Fegen heißt läutern oder etwas reinigen und zur endgültigen Form bringen. Daher auch der Beruf des Schwertfegers. Als Name ist das noch präsent. Und Feuer ist das, was einen ganz durchglüht, damit die Schlacken wegkommen. Man könnte auch sagen, das Feuer, das ein Leid ist für die, die im Fegefeuer sind, ist dasselbe Feuer der Liebe, an dem sich die Vollendeten wärmen für alle Ewigkeit. Die Liebe Gottes tut uns weh, wenn wir sehen, wie wir vor ihr versagt haben. Es ist derselbe Gott. Das, was wir als seinen Zorn oder als das Feuer der Strafe empfinden, ist nichts weiter als dieselbe Liebe, die wir empfinden, weil wir ihr noch nicht gewachsen sind. Da muss noch etwas gereinigt werden. Kurz gesagt, wir müssen uns noch für dieses himmlische Hochzeitsmahl entsprechend ein bisschen frisch machen oder auch ein bisschen intensiv frisch machen. Das ist mit ganz einfachen Worten der Sinn der Fegefeuerlehre, nichts anderes. Und das ist der Sinn unseres Gebets für die Verstorbenen, für das Gebet klassisch für die armen Seelen. Das ist nicht so sprachlich überholt, wie es auf den ersten Blick vielleicht klingen mag. Die sind arm, die brauchen unseren Zuspruch, was wiederum auch ein Zeichen dafür ist, wir sind vernetzt, wir sind solidarische Kirche, wir können auch für die Verstorbenen etwas tun, wir können für sie beten und das kommt an. Und sie sind Seelen, das heißt, sie sind nicht einfach tot. Das Wort ist gut geprägt und es lohnt sich, dieses Wort nicht einfach aufzugeben, es lohnt sich, es wiederzugewinnen, ganz abgesehen davon, wir könnten gar nicht darauf verzichten liturgisch, was müssten wir da alles streichen? Wir müssten fast in jedem liturgischen Formular, jeder Messe irgendwo den Rotstift ansetzen und was rausnehmen. Ein schönes Bild für diese Vollendung, die alle angeht, greift dann Josef Ratzinger in seiner Eschatologie noch einmal auf. Er hat das nicht in seinem Buch aufgenommen, aber in einem Manuskript 5 Jahre vorher festgehalten. Da gibt es einen Gedanken von Origenes, der in seiner 7. Homilie über das Buch Levitikus schreibt über das Verbot an Mose und Aaron, Wein und berauschendes Getränk zu sich zu nehmen. Könnte man fragen, was hat das mit unserem Thema zu tun? Da sind die Kirchenväter anders, sie sehen Beziehungen zwischen allem. Der Verzicht auf Wein und berauschendes Getränk, diesen Verzicht bezieht er auf den Verzicht Christi, der am Vorabend seines Leidens davon spricht, ich werde den Wein der Eucharistie erst im Reich des Vaters wieder trinken. Ich werde warten, bis es soweit ist, und zwar bis zur Vollendung, die für alle gilt. Und dann entwickelt Origenes diesen Gedanken weiter und sagt, so wie er auf die Vollendung aller wartet, für die er in den Tod geht, so wartet auch die Kirche auf die Vollendung aller. Hier möchte ich zitieren aus dem nicht veröffentlichten Manuskript von Josef Ratzinger. Einfach menschlich wird zunächst der Gedanke gefasst. Ein Mensch kann so lange nicht fertig und am Ende sein, solange seinetwegen noch gelitten wird. Solange Schuld, die von ihm ausgeht, auf Erden weiterglimmt und Menschen leiden. Aber es gilt auch positiv. Nicht nur hinterlassene Schuld hindert das definitive Sich-Hinsetzen zum eschatologischen Festmahl, zur ungetrübten Feier, sondern auch schuldüberwindende Liebe. Solange es unschuldiges Leiden gibt, solange eines seiner Geschöpfe leidet, solange kann er den Wein nicht trinken. Von hier wird der wahre Inhalt der Fegfeuerlehre sichtbar, wie auch der wahre Inhalt dessen, was Zwischenzeit und Ende der Zeit heißt. Er wartet also, bis wir vollzählig sind, auch wenn dieses Warten für alle dann eine Geduldprobe wird. Das wäre ein vertiefter geistlicher Aspekt. Vor diesem Hintergrund verstehen Sie vielleicht, warum die zweite Enzyklika von Papst Benedikt, die erste war dem Thema der Liebe gewidmet, das Thema Hoffnung verfolgt. Das Thema, das eines seiner Lebensthemen gewesen ist. Übrigens wird das nächste Thema, das zu erwarten ist, Liebe, Hoffnung, nämlich Glaube, in der nächsten Enzyklika zur Sprache kommen. Im Jahr des Glaubens ist uns also auch eine Enzyklika zu diesem Thema versprochen. Wir sind auf Hoffnung hin gerettet. Und bei all dem vielen, was in der Enzyklika noch zu lesen, anzusprechen wäre, ich möchte es einfach hier nur andeuten. Es gibt einen ganz wichtigen Text, den Josef Ratzinger auslegt. Er ist immer biblischer Theologe. Er ist immer einer, der geistlich auf allen Ebenen die Schrift ausdeutet. Er nimmt dazu aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, den ersten Vers. Da geht es um das Standhalten in der Hoffnung. So sagt es die Einheitsübersetzung, so sagt es Martin Luther. So steht es aber nicht im Text. Das ist das Problem. Und an dem Unterschied kann man ermessen, wo die Probleme weiterhin sitzen. Standhalten, ausharren, das ist etwas Subjektives. Ne? Man bleibt am Posten, man verlässt ihn nicht. Schön, wer das schafft, wer so viel Standvermögen hat. Der Text hat hier an dieser Stelle aber eine ganz objektive Sprache. Glaube ist eine Substanz. Substanz ist jetzt nicht ein Gegenstand, sondern Substanz ist etwas, was man wörtlich übersetzen müsste mit Tragegrund. Das, worauf ich stehe oder was mich trägt. Das ist etwas Objektives. Ich bin das Subjekt, aber ich stehe hier auf diesem Podium und habe die Erfahrung gemacht, nach einer Stunde, und das ist dann auch so das Zeitzeichen, breche ich nicht ein. Das ist das, was hier mit Substanz gemeint ist. Ich stehe getragen vom Glauben, weil dieser Glaube eben nicht subjektiv ist. Ich habe ihn mir nicht zurechtgelegt. Er trägt mich. Ich könnte mich nicht tragen. Das wäre ein Unsinn. Das wäre ja Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf herauszieht. Was dann noch schlimmer ist, wenn der Zopf nur eine Perücke ist. Also Glaube ist Substanz, ist eine objektive Grundlage. Und der Text Hebräer 11,1 sagt, ist Beweis von etwas, was noch nicht sichtbar ist. Beweis heißt etwas, was sich erweist, etwas, was sich zeigt. Wir können das schon wahrnehmen. Das ist das, worauf Josef Ratzinger immer wieder hinweisen will. Und wir merken dann vielleicht auch, wie weit das eigentlich trägt. Man könnte am Ende so sagen, wir werden durch diese Hoffnung, dass die Welt auf Vollendung angelegt ist, und zwar die ganze Welt und jedes lebendige Wesen in ihr, wir werden durch diese Hoffnung ungeheuer entlastet. Wir müssen die Vollendung der Welt nicht erfinden. Wir müssen nicht die Götter dieser Welt spielen. Wir müssen keine Revolution machen, an deren Ende das steht, was angeblich alle Menschen wollen und hinter die wenigsten gewollt haben und die meisten nicht ertragen können. Davor bewahrt uns die richtig verstandene Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht etwas Abstraktes nach dem Motto, es wäre schön, wenn, sondern diese Hoffnung weist auf Gott selber. Er ist Mensch geworden. Und deswegen ist das Göttliche in dieser Geschichte, in jedem von uns. Und deswegen sind wir unsterbliche Seelen. Deswegen sind wir von ihm in einen unsterblichen Bund hineingerufen. Ich denke, das müssen wir vor Augen halten. Das ist eine Grundfigur. Es geht bei den letzten Dingen nicht um das, was auch noch kommt. Und als aufgeklärter Mensch sagt man sich, wir wissen es nicht genau, also lassen wir das Thema mal. So einfach ist es eben nicht. Insofern kann ich Sie am Ende auch nur ermutigen, lesen Sie gerade diese wie ich finde, zu wenig beachtete Enzyklika noch einmal. Sie werden in ihr in einer unendlich schlichten Sprache finden, was Anliegen der Theologie Josef Ratzingers ist, was er ein Leben lang als Theologe vertreten hat und nun mit einer Schlichtheit, die nicht vielen gegeben ist, auch da in Worte fassen kann. Und vielleicht, um jetzt wieder den Bogen zu schließen, verstehen wir dann besser, was er alles noch meint, wenn er von Entweltlichung spricht. Das ist im Grunde eine Aufforderung, loszulassen davon, dass wir alles selber regeln müssten. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, in einer neuen Synode, in einem neuen Dialogprozess, so gut wie all das ist, die Welt zu ihrer endgültigen Verbesserung hinführen. All das ist im Kern schon da. Wir müssen uns davon in unserer Person treffen lassen. Das wäre eigentlich im Kern mit Entweltlichung gemeint. Und von diesem Kern her können wir vieles andere dann eben auch überlegen, aber einfach entlastet. Wir müssen Schöpfung und Erlösung nicht erfinden. Das hat schon einer getan. Und das wäre ja auch das Kernanliegen, wenn Sie schon einmal in eines der beiden Jesusbücher von Papst Benedikt hineingeschaut haben. Es geht darum zu sagen, an erster Stelle steht Gott. Nicht, weil wir mit der Welt nichts zu tun haben wollen, sondern weil wir sie ernst nehmen und lieben möchten. Aber wir möchten sie nicht mit Gewalt festhalten. Wir möchten sie nicht an uns reißen. Wir möchten sie mit Gott, von Gott her lieben. Und deswegen würde Entweltlichung eigentlich gerade heißen, wir werden frei, die Welt so anzunehmen, wie sie ist, mit seiner Liebe. Gerade, weil wir diese Entweltlichung ernst nehmen. Es ist natürlich schade, wenn so ein großes Wort fällt, wenn es schnell gehört, schnell kommentiert wird. Alles, was ich tun wollte, war der Versuch zu sagen, wir haben in unserem Credo einen ungeheuren Schatz in einer Tiefe, die wir mit allen theologischen Worten nicht ausloten können. Und Josef Ratzinger, Papst Benedikt, ist einer, der immer wieder in aller Schlichtheit solche Dinge auf das Wesentliche zurückdenkt. Aber nur von diesem Punkt, von diesem Wesentlichen her, können wir dann auch Antworten finden. Und deswegen ist die Frage nach den letzten Dingen nicht eine Frage, die wir auch noch stellen. Das ist die Frage, die letztlich heißt, führt das überhaupt alles zu einem Ziel? Wenn wir darauf keine Antwort haben, dann könnten wir gleich aufhören. Wenn wir darauf eine Antwort haben, dann können wir ohne Krampf und mit Vertrauen weitermachen. Dankeschön.
Ja, es können jetzt wie immer noch Fragen gestellt werden. Jemand? Ja.
Herr Professor, Sie haben so schön hier alles gesprochen und ich bin weiter überzeugt von meinem Gehirn. Mein Körper ist eine Wohnung für meine Seele. Das immer habe ich da. Und wenn ich will, kriege ich in den Paradies. Da muss ich aber leben, so wie der Gott will das. Er hat uns die 10 Gottesgebote gegeben und da müssen wir das respektieren. Und immer in mein Leben, da gucke ich immer hinter mich, was habe ich gelassen? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich eine Sünde große gemacht? Nein. Da bin ich immer näher zu dem Paradies. Und jetzt haben Sie einmal so schön gesagt hier, die Eltern, wir wissen nicht, wo die Eltern sind, sind sie im Himmel oder so. Ich habe was erlebt. Niemals habe ich geträumt von meinen Eltern. Aber einmal, meine Mutter und mein Vater haben gesessen zwischen ein Kreuz. Und die Mutter hat zu mir gelacht und hat mir gesegnet. Ich habe das keinem so erzählt. Erste Mal jetzt. Und dann, ich habe auf den Berg unter Tag gearbeitet. Ne? Und da gehe ich dort runter und habe einen Schritt machen würde ich tot. Aber ich habe doch eine Anzeige bekommen von meinen Eltern. Ich habe das nicht gemacht, ich habe überlebt. Danke.
Und was noch?
was habe ich vergessen? Die Atheisten, sie glauben nicht auf Gott. Sie sagen, es ist keine Seele. Ich habe das erlebt, wenn ich im Osten. Die haben unseren Kindern immer gesagt, kein Gott ist ich. Und die Lehrerin von Biologie hat immer gesagt, von den Darwin. Die Menschen sind von Affen. Und ich stehe auf und sage, Frau Lehrerin, aber warum die Affen sind immer Affen? Ja, da habe ich dann Schwierigkeiten gehabt in der Schule.
Ich habe mal eine Frage. Ist denn letztendlich die Hölle ganz leer, weil ja die ganze Schöpfung erlöst werden soll? Und wo ist dann der Teufel? Wird er auch erlöst? Er ist ja auch ein Geschöpf Gottes.
Ja, die Frage nach der leeren Hölle beschäftigt die Theologie bis in die Gegenwart. Es gibt, der Name ist schon gefallen, bei Origenes den Gedanken einer Allversöhnung. Das ist ein großes Problem. Origenes ist zunächst einmal Philosoph. Er denkt, alles, was ist, geht aus Gott hervor. Und deswegen denkt er sich in diesem System, alles, was aus ihm hervorgeströmt ist, so stellt er Schöpfung dar, muss auch in ihn wieder zurückströmen. Dann kann es natürlich keine Trennung von irgendetwas auf Dauer von Gott geben. Das ist natürlich mehr Philosophie als Theologie, wenn man das so macht. Vor allem, wenn man das jetzt in der Heilsgeschichte versucht, sich vorzustellen, dann wäre ja Gott gezwungen, von seiner Liebe ungerecht zu sein. Und er müsste uns im Himmel die zumuten, ich sage jetzt mal ganz frech, wir wären da so oben, ne? Müsste uns die zumuten, die wir eigentlich nicht ertragen können. Das wäre schon eine ziemlich bunte und widersprüchliche Mischung. Abgesehen mal davon, ja, was heißt das jetzt eigentlich Hölle? Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, der ganz schwer wieder in die normale Glaubens- und auch Alltagssprache zurückzuführen ist. Obwohl das ein Begriff ist, der noch am meisten mit Erfahrung gesättigt ist. Also wenn Menschen sagen, das da ist die Hölle, dann meinen sie etwas sehr, und zwar ja entsetzlich Konkretes. Sie merken, hier ist etwas, was überhaupt eigentlich nicht geht. Das Problem ist eben nur, es geht doch. Also Hölle ist etwas, was wir irgendwie durchaus erfahren, und Hölle ist etwas, was wir auch selbst verschulden. Das ist der Punkt. Insofern muss man sagen, wie kommt Gott eigentlich zu denen, die tun, was Hölle ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Und da gibt es, der Name ist schon eben gefallen, den englischen Schriftsteller Clive Staples Lewis, der ein wunderschönes Wort hat und sagt, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Es ist also nicht Gott, der als oberster Strafrichter und der es auch gleich noch durchführt, ne? Unserer Gewaltenteilung gar nicht vorstellbar, uns da wegsperrt, weil er sagt, ihr kommt mir da nicht rein. Das ist ja so eine landläufige Vorstellung. Wenn wir Hölle ernst nehmen, und sie ist furchtbar ernst zu nehmen, dann ist das jemand, der in voller Entscheidungsfähigkeit sagt, ich schließe mich aus. Clive Staples Lewis bringt als Beispiel das Kind, das schmollt, wobei das nicht nur Kinder können. Das heißt, man spielt das Spiel der anderen nicht mehr mit, um die zu ärgern. Am meisten ärgert man sich selber, aber man spielt jetzt nicht mit. Und wer sich einmal in diese Rolle der schmollenden, beleidigten Leberwurst hineinmanövriert hat, der weiß, da kommt man auch so schnell nicht wieder raus. Das geht, wenn einen irgendjemand unabsichtlich zum Lachen bringt. Dann ist diese Rolle des Stolzes und des stolzen Schmollens und Eckestehens aufgebrochen. Das ist das Problem. Gegen den Willen derer, die sich da vor Gott verschließen, kann er sie nicht herausführen. Die Tore der Hölle werden von innen verschlossen. Bleibt immer noch die Frage, ist sie nun leer oder nicht? Wir wissen es nicht. Aber festhalten müssen wir, wenn wir von ihm zur Freiheit berufen sind, dann können wir Ja und Nein sagen. Und zwar auch endgültig. Sonst meinen wir ja nicht, was wir sagen, dann wären wir ja nicht letztlich endgültig frei. Dann müssen wir also auch den Ernst der Verweigerung mitbedenken. Den können wir nicht ausschließen. Wir haben allerdings keine Maßstäbe dafür, wie weit das reicht, wie weit jemand überhaupt in der Lage war, endgültig Nein zu sagen. Welches Nein ist wirklich endgültig gemeint? Fragen Sie sich einmal selbst, wenn Sie sagen Nein, das werde ich ums Verrecken nicht machen, entschuldigen Sie den Ausdruck, Aber meinen Sie das wirklich so oder meinen Sie das, im Moment will ich es auf keinen Fall, aber so wie die anderen mich kennen und einschätzen, das kommt bald. Aber die Möglichkeit der endgültigen Entscheidung muss es im Negativen geben, wenn es sie auch im Positiven geben soll. Dann stellen natürlich andere Theologen, ein Rahner hat das so formuliert, auch die Frage, kann ich denn im Ernst die Verneinung für genauso gewichtig nehmen wie die Bejahung? Kann ich die Liebe, die auf Liebe Gottes antwortet, auf dieselbe Stufe stellen wie die Liebe, wie die menschliche Haltung, die sich vor seiner Liebe verschließt? Schwierig. Ich denke, das lässt sich nicht in Begriffe fassen. Das haben wir nicht. Also die Möglichkeit der Hölle müssen wir unbedingt, meine ich, festhalten, um der Ernsthaftigkeit des Himmels willen. Aber wir müssen genauso unbedingt hoffen, dass niemand dort bleiben muss. Wenn man das mal auf eine liturgische Frage anwendet, dann hätten wir auch einen guten Blick auf die Streitfrage des für viele oder für alle in den Konsekrationsworten. Wird also das Blut vergossen für alle? Das könnte jetzt bedeuten, das ist ein Heilsautomatismus, also frei nach dem Kölschen Lied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Gut, das ist nicht ernst gemeint, kann es auch gar nicht. Dieser Automatismus kann ja nicht gemeint sein, aber gemeint ist durchaus, Gott will alle. Er ist der universale Gott, mit weniger als allem kann er sich gar nicht begnügen. Und da er Liebe ist, kann er nicht sagen, im Abzielvers 1, 2, 3 und der Rest fliegt raus. Er will, wenn er will, alle. Also keine endgültige Frage auf die endgültige Entscheidung, Antwort auf die endgültige, auf die Frage nach der endgültigen Entscheidung, das liegt bei Gott selber. Aber die Hoffnung und auch das Gebet, niemand möge dort irgendwie endgültig sich verschließen gegen die Liebe Gottes. Bleibt noch die Frage, kann der Teufel sich bekehren? Das ist lehramtlich ganz eindeutig entschieden. Nein, das kann er nicht, denn er ist nicht eine zeitliche Existenz, sondern seine Entscheidung gegen Gott ist eine Entscheidung, die endgültig, die nicht reversibel ist. Das ist er selber. Insofern ist da auch Mitleid falsch am Platz. Oder auch die theologische Vorstellung, Gott in seiner Liebe müsse auch den Teufel erlösen. Ich meine, das ist ohnehin schwierig genug. Wie sollen wir die Wirklichkeit des Teufels als personale Wirklichkeit bestimmen? Ungeheuer schwierig. Ich will es nur andeuten. Also die lehramtliche Entscheidung ist eindeutig. Eine Bekehrung des Teufels kann es dem Begriff nach gar nicht geben. Wenn, dann wäre es auch nicht unser Problem, sage ich mal so. Sondern die Frage ist nur, wie stellen wir uns den Gott vor, der für uns Himmel sein kann, aber auch Hölle sein kann. Ist ja derselbe Gott. Himmel ist er für mich, wenn ich seine Liebe annehme. Hölle ist es für mich, ist er für mich, wenn ich sie ablehne. Und kann er mein Nein durchbrechen, wenn ich die Tore der Hölle, meiner privaten Hölle, die ich mir zurechtgemacht habe, von innen selber zuhalte? Auch da müsste ich sagen, er ist in einer für mich nicht ausdenkbaren Weise größer als selbst noch dieses Nein. Was das heißt, weiß aber nur er.
Ob der Begriff Seele und Geist gleich sind. Sie haben immer Seele gesprochen, wo bleibt der Geist?
Ja. Also man müsste eigentlich von drei Begriffen sprechen, Leib, Seele, die ja zunächst einfach nur Lebendigkeit heißt. Lebendigkeit beim Menschen ist aber eine andere Weise der Lebendigkeit als bei anderen lebendigen Wesen. Eine Blume sagt nicht ich, zumindest nicht so, dass man es versteht. Also ich kann mit Blumen nicht reden und sie sagen mir auf dieser Ebene auch nichts. Aber beim Menschen ist es so, dass diese Belebtheit weiß, dass sie belebt ist. Und das bezeichnen wir als das Geistige. Insofern gibt es da den vielleicht etwas gewöhnungsbedürftigen Begriff der Geistseele, also der Seele, die sich selber als lebendig erkennt. Und das wären dann wir.
Mehr Platz. Sie sagten ziemlich am Anfang von der Betrachtungsweise Gottes der Welt und von uns Menschen sind wir zumindest sehr weit entfernt. Ja? Wenn es nun in der Theologie der Kirche heißt, wir werden Gott schauen von Angesicht zu Angesicht, aber Theologen heute sagen, man kann Gott nicht begucken. Wäre es nicht doch der, man kann Gott nicht begucken. Ja, wie man ein Bild beguckt, ja? Wäre das nicht doch der Weg, dass wir versuchen, zu der Betrachtungsweise Gottes von der Welt und den Menschen zu finden?
Da haben Sie eine der schwierigsten Fragen der ganzen Theologie gestellt. Was heißt das Gott schauen? Das ist die eine Frage. Die andere Frage wäre die, können wir seinen Blick teilen? Zunächst mal, um mit der zweiten anzufangen, wir können seinen Blick nicht teilen. Niemand von uns ist Gott. Wie er seine Welt sieht, müssen wir uns von ihm sagen lassen. Das ist der entscheidende Unterschied. Um auf das Erste zu kommen, was heißt nun Gott sehen? Ihn einfach begucken können wir nicht. Das wäre im Grunde ein ganz indiskretes Begaffen eines Gegenstandes. Wenn wir Gott zum Gegenstand machen, dann machen wir etwas unendlich Unfrommes. Das kann man in sehr frommen Gebärden auch machen, das heißt mit Gott umgehen, als wenn er ein Gegenstand wäre. Stellen Sie also vor, es wäre Aussetzung und Sie schleichen um die Monstranz und gucken sich das von allen Seiten mal genau an. Was kriegen Sie dann zu sehen? Was heißt aber Gott sehen? Da gäbe es zunächst mal ganz eindeutige Worte, die warnen und sagen, Gott sehen heißt sterben. Das zieht sich durchs gesamte Alte Testament hindurch. Wir haben das in Exodus 33, Mose, der ihn sehen will und er spricht mit ihm von Angesicht zu Angesicht, das heißt also ganz engen Kontakt, das darf man jetzt nicht zu wörtlich nehmen. Der will ihn aber jetzt wirklich sehen, dann heißt es, du kannst nur mein Danach sehen. Mein Danach ist nicht mein Rücken. Das ist an der Stelle nicht gemeint. Er kann nur sehen, dass etwas an ihm, etwas sage ich jetzt ganz respektlos verkürzend, weil die Sprache an dem Punkt anfängt zu stolpern. Ich kann nur sehen, da ist Vorübergang gewesen. Und eben danach stelle ich fest, das war etwas, was in jeder Weise größer ist als das, was ich sehen, also empirisch erfassen und was ich begreifen kann, in dem Sinne. Nun, wenn wir aber sagen, Gott selbst tritt in diese Welt ja ein, er teilt sich mit, er wird Mensch, dann muss es da doch irgendwie etwas zu sehen geben. Und dann sind wir genau am christlichen Grundproblem. Wir reden nicht mehr von einem rein unsichtbaren Gott, sondern von einem Gott, der sich zeigt, einem Gott, der erschienen ist. Auch da im Neuen Testament wird natürlich festgehalten, er wohnt in unzugänglichem Licht. Aber es wird auch gleich gesagt, einer hat uns Kunde gebracht. Und zwar nicht eine Kunde, so wie ein Briefträger einen Brief austrägt, er ist die Kunde selbst. Und damit wären wir auch bei einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Was machen wir Christen mit Bildern? Wenn Gott wirklich absolut ungreifbar wäre, wäre er auch absolut unnahbar. Dann könnten wir uns auch die Worte schenken. Entweder würden sie ihn nur beleidigen oder sie würden ihn gar nicht erreichen. Warum sollten wir dann auch nur noch beten? Stellen Sie sich mal vor, was für eine Frechheit das wäre, eine Oration zu beginnen mit dem Wort allmächtiger Gott. Was wissen wir, was Allmacht ist? Mit welchem Recht gebrauchen wir das Wort Gott? Eine Spur von dieser Scheu, und zwar eine ganz breite Spur, haben wir auch in der ersten Einleitung zum Vaterunser. Da heißt es, dass wir wagen zu sprechen, also auf göttliche Belehrung hin, wagen wir ihn überhaupt anzureden. Und dann noch auch mit dem vertraulichen Vater. Menschlich gesehen eine Frechheit, wenn wir nicht dazu ermächtigt sind, weil wir im Grunde durch den Sohn Jesus Christus Adoptivkinder sind. Und dann haben wir natürlich Zugang. Dann ist also das Gesicht, das Gott uns zeigt, ein lebendiges Gesicht, nämlich das Gesicht Jesu Christi. Und das ist es, was wir in der Schau der Vollendung dann mit allen Sinnen und mit allem Begreifen auch wahrnehmen können. Also ein Dante schließt seine göttliche Komödie genau damit ab. Dieses Licht der Dreieinigkeit, das strömende Licht der Gottheit, in diesem Licht aber ein menschlich vertrautes Antlitz, ein Wiedererkennen. Es hat also nichts zu tun mit einem Idolkult, wenn wir Bilder haben christlich. Fragen Sie mal die Orthodoxie, wie sie damit umgeht und wie sie auch Bilder verehrt. Und die wissen ganz genau, materiell gesehen küssen sie, wenn sie eine Ikone küssen, ein bemaltes Brett. Das wissen die so gut wie ihre Kritiker. Aber der Kuss gilt nicht den Farbpigmenten und nicht dem Stück Holz, sondern das, was sich anlässlich dieses Gegenstandes da zeigt. Deswegen ist ein Bild auch kein Sakrament. Denn ein Sakrament ist im Wesen her verwandelt. Ein Bild zeigt etwas, was es selber nicht ist. An dem Punkt wird es ganz schwierig. Aber ohne Bilder können wir christlich nicht glauben, weil Gott sich selbst sichtbar gemacht hat. Wenn wir Bilder verdrängen würden, wie wollten wir dann noch vom menschgewordenen Gott reden? Aber wie gesagt, seine Perspektive können wir nicht teilen, denn das ist seine Göttlichkeit.
Dann hätte ich doch noch eine Frage, und was passiert mit den Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, mit denen, die Allah verehren, die Buddhisten? Was passiert mit ihnen, wenn die sterben? Wo bleiben die?
Auf Gott bezogen. Aber in welcher Weise, ist nur ihm bekannt. Ich drücke mich jetzt so vorsichtig aus. Also man könnte jetzt argumentieren, vom Zweiten Vatikanischen Konzil her, dass alles auf Christus hingeordnet ist. Und dieses Argument geht eigentlich auf den Epheserbrief zurück. Durch ihn und auf ihn hin wurde alles erschaffen. Das gilt zunächst mal für jeden Menschen. Das gilt auch jetzt unabhängig von jedem Bekenntnis für jeden Menschen. Denn wie ein Mensch sich selbst versteht, das kann zutreffend sein, das kann falsch sein. Ich kann es nur bis zu einem begrenzten Punkt überhaupt erkennen, als zutreffend oder falsch. Dazu gehört natürlich auch das Votum des Gewissens. Das heißt, ich folge der Stimme Gottes, der in mir spricht. Und erkenne sie vielleicht in einer Weise wieder, wie ich das nie für möglich gehalten hätte. Insofern ist natürlich diese endgültige Begegnung mit Gott und die Vollendung auf gar keinen Fall ein Privileg der Christen oder etwas, was für uns reserviert wäre. Also eine solche Vorstellung von Eschatologie wäre im Grunde eine Vorstellung, die Gott entgöttlicht. Dann wäre er nur ein Gruppengott, ein persönlicher Gott, ein Kulturgott, wie auch immer. Er ist unendlich viel mehr. Immer natürlich auch vorausgesetzt jemand, der sagt, ja, ich will diesen Gott nicht kennen und der weiß, was er meint, wenn er das sagt. Der steht natürlich unter einem ganz, ja, wie soll man das jetzt sagen, ganz besonderen Anspruch und in einer ganz besonderen Gefahr. Aber wann ist das wirklich der Fall? Das ist für mich auch die Frage bei ganz vielen Menschen, die sagen, pack ein mit den kirchlichen Geschichten oder von deinem Gott will ich nichts hören. Ich weiß nicht und kann auch, selbst wenn ich weiß, nicht von innen her beurteilen, wie schmeckt das für den anderen? Warum kann der mich jetzt nicht verstehen? Der mag durchaus subjektiv zureichende Gründe haben, die ich gar nicht beurteilen kann. Und ich vermute daher auch, dass es leider nicht wenige Menschen gibt, auch in christlichen Umfeldern, die niemals ernsthaft mit dem, was wir, wenn wir es richtig verstehen, mit Gott meinen, in Berührung gekommen sind. Und wenn die natürlich ein Leben lang sagen, nein, das will ich nicht glauben, sagen sie ja sogar logischerweise in sich was Richtiges. Das Missverständnis, das sie da aus irgendwelchen Gründen von uns geliefert bekommen haben, das müssen sie ja ablehnen. Das ist ja richtig. Und darum sind viele Atheisten sehr gerade. Das ist kein Argument für den Atheismus, aber ein Argument für die Menschen, die sagen, ich lehne bestimmte Vorstellungen von Gott ab, denn so wie ihr sie mir serviert habt, kann und darf niemand das glauben. Wie ein Mensch aber in letzter Instanz Gott begegnet, das weiß nur er, dieser Mensch und natürlich Gott. Und wir alle anderen werden wahrscheinlich in der Situation mit uns selber so viel zu tun haben, dass wir nicht zur Seite gucken und sagen, naja, der blamiert sich ja großartig. Ne? Ich denke, wir werden alle genügend mit uns selber zu tun haben in diesem Licht und gleichzeitig aber auch merken, dass das kein verbrennendes Licht ist.
Ja, ganz kurz nur.
Wenn ich Ihren Vortrag bedenke, dann muss ich sagen, es gibt große Defizite in der Unterweisung der Gemeinden. Für das Richtige und Falsche oder über das Richtige und Falsche denken und glauben. Ganz große Defizite in der Gemeindekatechese, in der Predigt.
Ganz kurz, was dazu sagen darf. Niemand würde Ihnen mehr zustimmen als Josef Ratzinger oder Papst Benedikt, der auch in seiner Eschatologie ja sagt, uns sind ganz wesentliche Worte weggerutscht oder wir haben sie uns gegenseitig ausgeredet. Wenn Sie zum Beispiel in die liturgischen Bücher schauen, wo taucht das Wort Seele auf? Oder wenn man mal schaut, was aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt wurde, wenn im Lateinischen Celestis steht, himmlisch, was steht dann im Deutschen? Mit Sicherheit nichts, was ganz eindeutig nach Himmel klingt. Also da sind ganz viele Dinge so in den 60er, 70er Jahren auch in Ungleichgewichte geraten, das stimmt. Und deswegen eben auch das Jahr des Glaubens. Wir haben da etwas und wissen es noch nicht mal. Aber es hindert uns niemand mal zu sagen, wir machen jetzt mal keinen Bibelkreis, wir machen einen Katechismuskreis. Da würde ich Ihnen glatt widersprechen. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Wesentlichen getaufte Christen hier sind. Damit haben Sie eine Kernkompetenz. Und wenn Sie dann sagen, ich meine es ernst und möchte wissen, was da steht, dann finden Sie auch dahin. Da bin ich mir ganz sicher.
Ich hätte noch eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Und zwar auch die Theologen in Heiligenkreuz sind da unterschiedlicher Meinung, wie das im Jenseits sein wird. Wenn wir im Himmel sind, ob es dort eventuell Abstufungen gibt. In der Anschauung Gottes, da gibt es Professoren, die sagen, es wird keine Abstufung geben. Es gibt welche, die sagen, es kann nicht sein, dass eine Mutter Teresa zum Beispiel jetzt neben einem Bösewicht sitzt oder so. Einfach gesprochen. Was sagen Sie dazu?
Ich vermute, dass beide recht haben. Das ist jetzt kein elegantes sowohl als auch, sondern die Vermutung, man kann die Frage in zwei verschiedenen Weisen natürlich stellen. Wenn Gott für uns in der Vollendung Gott ist, dann ist er für jeden Gott. Und in der Hinsicht gilt für alle dasselbe, aber sicherlich in sehr verschiedener Art und Weise. Also es gibt ein Bild dafür, man kann verschiedene Glasgefäße haben. Da hat man einen bayerischen Maßkrug oder einen Schnapsstamperl. Wenn man die voll gießt, sind beide voll. Es ist unterschiedlich viel drin. Und ich glaube, ganz ähnlich wird es auch sein, wenn wir ganz von Gott erfüllt sein werden, nach dem Maßstab dessen, was wir eben menschlich sind und aufnehmen können. Es hätte keinen Sinn, in ein 0,2, in ein 2-Cl-Glas einen Liter einzuschenken. Das fließt alles daneben. Das wäre so die eine Seite. Insofern hat sicherlich jeder Recht, der sagt, gleiches Recht für alle, wenn Gott gerecht ist. Mehr als Gott und weniger als Gott kann keiner von uns kriegen. Das sagt ja auch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die bekommen alle denselben Lohn. Denn mehr als das, was man braucht, braucht man nicht. Und trotzdem gibt es die Abstufungen, eben weil diese Gefäße ganz unterschiedlich sind. Bin mir ganz sicher, dass ich nicht irgendwo in der Nähe von Thomas von Aquin sitzen werde. Das ist ein anderes Kaliber. Und irgendwas würde nicht stimmen, wenn das so wäre. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Größenordnungen auch da oben da sein werden. Sonst wären wir nicht die, die wir sind, wenn wir vollendet werden. Dann wäre es einfach nur eine Gleichmacherei. Das wäre so eine Art von himmlischem Sozialismus. Das glaube ich nicht, sondern Gott wird allen wirklich gerecht. Und das ist das, was wir eben nicht können. Insofern meine ich, dass eben beide Seiten auch wirklich recht haben. Das muss nicht gegeneinander sprechen.
Ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob noch Fragen da gewesen wären, aber wir haben uns ja immer so ein Zeitlimit gesetzt. Es ist schon nach 9:30. Ich werde mitnehmen, das Land der toten Götter verlassen nicht, das ist eigentlich der Weg zu einer Bejahung der Wirklichkeit, auch der Leiblichkeit. Vielleicht kann man das ja auch so mal darüber nachdenken, was bedeutet Entweltlichung, nicht das Land der toten Götter heute verlassen. Ist mir so ein bisschen immer während des ganzen Vortrags auch auf dem Hintergrund der anderen Fragen so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Jedenfalls ganz herzlichen Dank. Ich denke, nicht nur ich habe davon profitiert auf diese Weise. Wir bedanken uns alle ganz herzlich bei Ihnen. Ich habe ja schon am Anfang darauf hingewiesen, diese kleine Terminverwechslung, also bitte nochmal die Zettel, die Sie heute mitgenommen haben, bitte vernichten, damit es keine Missverständnisse gibt. Am 22. November ist dann das nächste Auditorium mit Herrn, mit dem uns ja bekannten Herrn Professor Dr. Knoch. Wie gesagt, angenehm entfällt leider. Noch einen guten Heimweg und auf Wiedersehen. Bitte sagen Sie es auch weiter. Ja.